Geht der Preis nach oben, wenn ich mir ein Ticket mehrmals anschaue?
Ja, gleicher Mythos, gleiche Weggabelung am Ende. Natürlich kann der Preis nach oben gehen, in dem Moment, wenn Leute buchen. Es sind ja tausende von Suchanfragen, die über die Websites drüber laufen. Und wenn in dieser Zeit natürlich gerade der eine noch gebucht hat, der die neue Buchungsklasse ausgelöst hat, so be it.
Herzlich willkommen zum Pricing Friends Podcast mit Sebastian Vogt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche, zu einer neuen Folge Pricing Friends. Und heute wollen wir über das Thema Revenue Management sprechen. Ich freue mich, dass wir hier einen Gast haben, den ich schon viele Jahre kenne, und zwar Franz Blechschmidt. Franz, schön, dass du da bist.
Hallo Sebastian, vielen Dank für die Einladung.
Im Revenue Management geht es ja für den richtigen Kunden zur richtigen Zeit, den richtigen Preis zu finden. Du erzählst uns darüber gleich alle Dimensionen. Aber vielleicht zum Reinkommen stelle ich dich erst einmal vor. Ich hoffe, ich bringe das richtig zusammen. Denn du warst ja in verschiedenen Airlines tätig, bei der Lufthansa, bei Eurowings, bei Air Berlin, immer im Controlling und im Revenue Management. Und dann hast du ein bisschen die Seiten gewechselt, hast eine Software gegründet, ein Softwareunternehmen, Smart Pricer, was vor allen Dingen Tickets und ich glaube Skipisten, Skiunternehmen hilft, den richtigen Preis zu finden. Und mittlerweile hast du ein neues Unternehmen, was nichts mehr mit Pricing zu tun hat, gegründet, nämlich Lion Bikes, zusammen mit zwei Radsportlegenden, Tony Martin und Marcel Kittel. Das klammern wir jetzt kurz aus. Am Ende reden wir auch nochmal kurz drüber, schlage ich vor, aber vielleicht kannst du ja mal erzählen, stimmt das, was ich hier sage, und es hat sich irgendwie jahrelang am Thema Pricing gefesselt?
Ja, danke Sebastian. Das ist soweit richtig. Genau, also meine Pricing-Reise beginnt eigentlich schon im Studium. Ich hatte dort im Studium Luftverkehrsmanagement und dort einen beeindruckenden Professor Dr. Leibold, der uns immer sehr gegrillt hat im Fach Yield-Management. Das war eigentlich der Aufschlag, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie finde ich denn für einen Flug den richtigen Preis und welche Statistiken dahinter gibt es, welche mathematischen Konzepte gibt es dahinter. Das war eigentlich der Aufschlag. Und dann, genau wie du sagst, habe ich den Weg eigentlich eingeschlagen in die Airline-Welt. Durfte dort bei Lufthansa verschiedene Stationen begleiten. Eigentlich ging es los mit der Lufthansa Consulting. Spannende Projekte in Afrika gehabt. Bei Airlines dort rein in die Lufthansa Cargo. Dort war eigentlich meine erste richtige Station. Genau das Preisen von Expressfracht. Das heißt also, den richtigen Preis dort zu finden für Güter, die schnell um die Welt fliegen müssen. Ein sehr dynamisches Geschäft. Und dann über verschiedene Stationen der Eurowings, damalige noch Germanwings, rein in die Air Berlin, dort auch Teil des Restrukturierungsprogramms gewesen. Dort durfte ich die Kollegen von Simon Kura und Partner auch kennenlernen, die meine Faszination im Bereich Pricing auch ja nochmal ordentlich entfacht haben. Da echt ein spannendes Projekt gehabt. Das war sehr, sehr dynamisch auch. Und am Ende, also ungefähr 2015, genau wie du gesagt hast, stellte sich dann so ein bisschen die Frage, wie geht meine weitere Karriere weiter? Bleibe ich im Konzern? Und dort habe ich Christian kennengelernt, im späteren Verlauf noch den Sebastian. Und gemeinsam haben wir für 6 Jahre das Unternehmen Smart Pricer dann aufgebaut, rund um die Fragestellung des dynamischen Pricings. Also wie finde ich außerhalb der Airline-Industrie eigentlich den richtigen Preis. Und dann nutzt man natürlich dann alles das, was man unter moderner Technologie, AI und Co. dann heute auch versteht im Aufbau der Firma. Genau, das als kurze Zusammenfassung.
Wir gehen da auch gleich mal chronologisch durch. Ich würde mal mit den Basics starten, weil dann vielleicht nicht alle die absoluten Revenue-Management-Cracks sind wie du. Du hast eben schon Yield-Management gesagt, ich habe es Revenue-Management gesagt. Ich glaube, Dynamic Pricing ist sicherlich auch sehr nah dran. Erzähl uns nochmal, was ist Revenue Management und ist das alles das Gleiche, was ich hier gerade beschreibe, oder gibt es da Abstufungen?
Ja, da mischen sich viele Begriffe, das ist in der Tat richtig. Am Ende, wenn man versucht rauszuzoomen, ist es am Ende Revenue Management, und Revenue Management ist schlussendlich ein Begriff für die Sammlung von Prozessen zur Erlössteigerung. Und da falten sich natürlich extrem viele Unterprozesse auf. Da geht es viel um strategische Fragestellungen im Pricing, da geht es aber auch viel um taktische Fragen. Und gerade diesen Bereich der taktischen Fragen, das heißt, dass man täglich schaut, ist mein Flug voll, das wird oft unter dem Begriff Yield Management dann auch zusammengefasst. Du sagst es schon, da könnte man eine eigene Podcast-Folge aufnehmen rund um das Thema Begrifflichkeiten im Revenue Management. Aber am Ende geht es genau darum, also Revenue Management ist für mich die zentrale Schaltstelle der Erlösoptimierung.
Und wir nennen es mal Revenue Management, wenn dein ehemaliger Professor und das jetzt hört, liebe Grüße, aber wir versuchen es heute mal einfach zu halten. Und Revenue Management ist natürlich in vielen, vielen Branchen unterwegs. Airlines, haben wir schon gesagt, Skitickets, auch Hotels. Was fällt dir noch alles ein?
Genau, also angefangen hat das Ganze ja in der Tat in der Airline-Branche. Also das, man kann das auch relativ gut zurückdatieren, wann eigentlich das Konzept von Revenue Management begonnen wurde. Das geht so 1978 eigentlich in die USA zurück. Und dieses Konzept, dass man für eine Leistung, zum Beispiel einen Flug oder eine Reise von A nach B zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Preise aufruft, ist seitdem immer mehr ausgebaut worden. Die Airlines waren die Ersten, sie sind weiterhin diejenigen, die das am tiefsten und am besten umsetzen. Und gerade in der Touristik, das hast du eben schon gesagt, das ist die Kreuzfahrt, das sind Übernachtungen, die Hotellerie, das ist eine Airbnb, das sind aber auch Mietwagenanbieter, die das mittlerweile auch schon zu einem hohen Gras automatisiert haben. Das geht aber auch noch in ganz andere Branchen rein. Du sprachst eben davon, und das war im Endeffekt ja auch die Idee hinter Smart Pricer, dass man sagt, das Konzept von Revenue Management greift eigentlich in vielen Branchen, in vielen weiteren Branchen. Und das inkludiert Ski, das inkludiert das Sportgeschäft auch, das heißt das klassische Zutrittsticket zu einem Stadion. Das geht aber mittlerweile auch so weit, dass man sagt, na, theoretisch könnte ich auch einen Gastronomiebetrieb einem gewissen Ertragssteuerungskonzept unterlegen. Denn jeder Tisch, den ich nicht besetze und den ich nicht bedienen kann, der ist verlorener oder gewonnener Umsatz, je nachdem, wie die Perspektive darauf ist. Also das Spielfeld kann sehr groß sein in dem Bereich.
Aber wann beginnt denn quasi Revenue Management und wann beginnt, sagen wir mal, eindimensionales, wann hört eindimensionales Discounting auf? Also wenn ich zum Edeka gehe und das ist der Käse, der gerade abläuft morgen, dann kriege ich ihn zum halben Preis. Ist das dann schon Revenue Management in dem Sinne oder fehlen da noch Kriterien?
Also man sagt eigentlich im Revenue Management, du brauchst eigentlich eine gewisse Grundvoraussetzung an Kriterien. Ein Thema ist die Perishability, das heißt also die Vergänglichkeit des Produkts. Das wäre in dem Fall jetzt, weil du das Thema Käse jetzt gesagt hast, entsprechend auch ein Gut. Hat ein gewisses Ablaufdatum. Aber der Käse, den kann ich heute verkaufen, den kann ich gegebenenfalls auch noch morgen verkaufen. Das kann ich bei einem Flug nicht. Das heißt, wenn der Flug abgeflogen ist und es weg, dann habe ich keine Chance, diesen Sitz, der bereits in der Luft ist und bereits seine Reise fliegt, den irgendwie noch weiter zu verkaufen. Das zweite ist
Ablaufdatum und so. Also ich weiß nicht, wann das Gesundheitsamt dann genau vorbeikommt. Also gibt es wahrscheinlich auch irgendwie eine Perishability.
Genau, das ist korrekt. Das zweite ist aber im Revenue Management, neben der Vergänglichkeit der Leistung, ist es am Ende auch die Fixkosten. Das heißt also, ich habe meinen Flug, der fliegt, mein Stadion ist geöffnet, und ob ich nun einen Kunden mehr oder weniger reinlasse, ist im Endeffekt der Grenzkostenbeitrag ist sehr, sehr gering. Und das sind eigentlich so die Grundvoraussetzungen, dass man sagt, okay, ich kann mich mit der Frage der Ertragssteuerung, des Revenue Managements im Endeffekt auseinandersetzen.
Mhm. Ja, dann lass uns doch mal reinzoomen in die Airline-Branche. Mir ist es vor kurzem wieder aufgefallen, ich versuche natürlich viel Bahn zu fahren, so viel fliegen wir gar nicht hier bei Hai. Aber kürzlich ist mir wieder aufgefallen, Flug von Berlin nach Frankfurt und zurück teurer als Flug, Wahrnehmung teurer als nach Zürich und zurück. Welche Gründe kann das haben? Welche Hebel gibt es da?
Genau, also das ist natürlich eine große Frage. Da gibt es viele Wenn und Parameter, die das Ganze natürlich beeinflussen. Wenn man versucht, das Ganze erstmal in zwei große Phasen zu unterteilen, ich versuche das so ein bisschen aufzufächern, jetzt das mit Worten zu beschreiben, was man in Schemata, glaube ich, ganz gut darstellen kann. Es startet ja grundsätzlich erstmal mit der Frage des initialen Pricings. Das heißt, bevor irgendein Flug in den Verkauf geht, macht sich natürlich das Team im Pricing darüber Gedanken. Es guckt in die Historie, es guckt in vergleichbare Strecken, es guckt sich den Wettbewerb an. Es guckt sich auch an, wie die Kosten sind auf einer Strecke, denn das Handling in Zürich oder in Frankfurt oder in Berlin kann unterschiedliche Kosten produzieren. All das fließt im Endeffekt erstmal in das initiale Pricing ein. Und dort überlegt man sich dann, auch das ist eine Kunst für sich, eine sogenannte Buchungsklassenlogik. Das heißt, ich überlege mir, welchen Preispunkt biete ich im Endeffekt bei welcher Auslastung an. Das ist erstmal das initiale Pricing. Und dann geht es quasi in den taktischen Bereich rein. Das heißt, ich erhalte Anbuchungen. Ich habe vielleicht auch einen Wettbewerber, der den Markt betritt oder den Markt verlässt. Vielleicht öffnet auch die Bahn eine neue Verbindung.
Alles die wird also beim Wettbewerb auch mit.
Absolut, absolut. Also gerade wenn man auf den deutschen Markt guckt, ich meine, wenn wir alle 10, 15 Jahre zurückspulen, gab es im innerdeutschen Verkehr noch deutlich mehr Flugstrecken, die angeboten wurden. Gott sei Dank bewegt sich das natürlich immer mehr auf die Strecke oder auf die Schiene dann auch zurück. Aber am Ende ist natürlich der Intermodale, also auch der Bahn im Endeffekt oder die Bahn im Endeffekt auch ein Wettbewerber, klar. Und gerade auch nach München rein, ne? Also wenn du München Zentrum hast. Aber das ist das initiale Pricing. Und im taktischen Pricing ist es dann so, dass ich natürlich mir anschaue, wie bucht sich denn mein Flug an? Jetzt hast du zwei Beispiele. gesagt, jetzt kann es halt sein, dass der Flug nach Frankfurt eine höhere Grundauslastung schon hat als der Flug nach Zürich. Es kann aber auch Gründe haben, dass das Revenue Management Team im Endeffekt weiß, auf Basis der Historie, dass die Strecke nach Berlin vielleicht eine eher Business-Strecke ist als nach Zürich, obwohl es wahrscheinlich eher vice versa wäre. Wahrscheinlich ist Zürich-Frankfurt eher die Business-Strecke mit höherer Zahlungsbereitschaft. Also all das fließt im Endeffekt in die Taktik mit ein. Und wenn man sich mit Teams aus dem Revenue-Management unterhält, und das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, man erhebt natürlich heute unfassbar viele Datenpunkte, die man einfließen lassen kann in Modelle. Am Ende stehst du, wenn du dir vorstellst, du bist verantwortlich für einen Flug, immer vor der Frage, verkaufe ich heute für 100 Euro oder gibt es eine Chance, dass ich morgen für 110 den gleichen Sitz noch verkaufen kann? Also dieses Spiel, das ist faszinierend, das zu sehen, aber das ist natürlich auch der tägliche Job im Revenue Management dann.
Okay. Und da gibt es etwas, was ich von dir gelernt habe, dieses Wort, die Anbuchungskurve. Mhm. Erklär uns doch mal, was dahinter steckt.
Ja, die Anbuchungskurve, das ist immer das, wenn wir jetzt, sage ich mal, auch in der Airline, aber auch außerhalb der Airline, in anderen Branchen, das ist eigentlich die Grundstruktur, wann ein Kunde ein Ticket kauft. Und das ist eine Art kumulierte Funktion. Das heißt also, man schaut sich an über gewisse Tage vor dem Abflug oder bevor ein Event stattfindet, wie buchen die Kunden denn an? Und das kann man ganz schön abtragen, auf der einen Seite visuell, aber natürlich auch mathematisch bewerten, bin ich zum Beispiel über oder bin ich unter meine Anbuchungskurve und entsprechende Maßnahmen dann auch dahinter schalten.
Das heißt, die Soll-Kurve ist der, so der Forecast.
Genau.
Und dann gibt es eine Ist-Kurve und dann gucke ich, wenn Ist weniger ist, dann kann ich auch was im Pricing machen, eher ein bisschen reduzieren möglicherweise. Und wenn ich über dem Forecast bin, dann ziehe ich die Preise eher an.
Genau das. Und diese Mechanik des Forecastings, auch die ist natürlich in den letzten Jahren viel smarter geworden. Da fließt immer mehr Daten rein. Das sind natürlich auch Sachen, die täglich sich durch Modelle aktualisieren. Das heißt, der Steuerer guckt jeden Morgen auf seine aktuelles Ist und was die Prognose sagt. Und genau was du sagst, auf Basis dessen werden dann entsprechend Preismaßnahmen getroffen. Meistens passiert das automatisch. Es gibt aber auch typische Critical Flight Lists, das heißt also die Flüge, die einfach Probleme haben, also wo keine Nachfrage reinkommt. Da geht man nicht als erstes ans Pricing, sondern geht man in erster Linie an die Vermarktung. Das heißt, ich spüle die in die Vertriebskanäle raus, ich schiebe die in meine Kundendatenbanken rein, kontrolliert, um eben dort die Nachfrage draufzuziehen, bevor ich dort wirklich im Pricing nach unten gehe. Das passiert eher selten in der Airline.
Und eben hast du schon gesagt, das ist sehr digital oder digitalisiert. Was macht denn der Revenue- oder Yield-Manager typischerweise? Ist das der, der am Anfang die Buchungsklassen definiert, den Startpreis, den Forecast einmal ansetzt und dann wird das mehr und mehr an eine Softwarelösung übergeben? Oder was ist so die typische Jobbeschreibung von einem Revenue Manager bei der Lufthansa?
Die variiert natürlich von Airline zu Airline, aber am Ende ist es genau so. Du hast eigentlich ein Team von Leuten, die sich mit dem Pricing auseinandersetzen, die schauen sich wirklich intensiv Wettbewerb an, die schauen sich intensiv Marktpositionen an und die Taktik, also das, was wirklich im Revenue Management dann auch passiert. Und genau das, was du sagst, es ist extrem datenbasiert mittlerweile. Es gab da einen kleinen Reset, der hieß Covid, denn Covid hat eigentlich die Buchungsstruktur, die man über Jahre sich aufgebaut hat, einmal auf Reset gedrückt. Also auch in einem Austausch mit einigen Airlines, sie haben wirklich angefangen, neue Datenbanken zu schreiben, weil die Grundstruktur des Buchungsverhaltens sich verändert hat. Das heißt also, das, wie der Kunde kauft, hat sich strukturell so verändert, dass sie gesagt haben, wir können die historischen Daten gar nicht mehr verwenden und haben eine separate Intelligenz aufgebaut im Endeffekt, um darauf dann auch zu reagieren. Und das ist genau die Aufgabe des Steuerers. Der ist nämlich dafür verantwortlich, die 5-10% der Flüge, die außerhalb der Norm laufen, zu beobachten und entsprechend Maßnahmen dann dran zu schalten. Das heißt auch, Umkehrschluss, 90% der Steuerung passiert automatisch.
Okay. Und der Steuerer oder Revenue Manager, der hat dann seine Strecken, keine Ahnung, der macht dann Berlin-Frankfurt, genau. Berlin-München, Berlin-Zürich und ein paar andere.
Genau.
Und dann ist so ein Streckennetz quasi aufgeteilt im Team.
Genau, also es ist ein hohes Domainwissen. Man gibt eigentlich so zwei Achsen. Das eine ist quasi die Art des Reisens. Also entweder hast du einen Fokus auf Business Travel, dann bist du der Domain-Experte im Bereich Business. Du hast aber auch viele ethnische Strecken. Das heißt gerade nach Saudi-Arabien, die einen speziellen Fokus haben. Also dort sitzen dann eben auch Menschen, die spezifisch verstehen, wie sich außerhalb von klassischen B2B-Strecken oder Wochenendstrecken, wie sich so Nachfrageströme über die Welt bewegen.
Okay. Und jetzt hast du ja ein bisschen vorhin gesagt, es gibt ja auch taktische Elemente. Also wann zum Beispiel eine neue Buchungsklasse eröffnet wird und damit ja ein höherer Preis aufgerufen wird. Was sind denn da die Kriterien? Ist das ausschließlich das Soll-Ist bei der Anbuchungskurve oder gibt es andere Kriterien?
Also das Haupt ist, das Soll ist. Das heißt, wo stehe ich und was erwarte ich in der verbleibenden Restperiode an Buchungen? Das ist das, was im Endeffekt natürlich der Endkunde nie sieht, weil die Airline sitzt ja auf der anderen Seite des Bildschirms und spielt dir den Preis aus. Sie weiß aber in ihren Daten, welche Nachfrage habe ich morgen? Wie viele Leute werden denn morgen buchen? Wie viele Leute werden denn übermorgen buchen? Und im Extremfall gibt es noch zwei Leute, die buchen am Tag selber und haben eine sehr hohe Preisbereitschaft.
Okay, das heißt, je später ich buche, desto teurer ist es normalerweise. Zeit bis zum Flug, tendenziell geht's hoch.
Genau, also das kann man als Grundmantra mitnehmen. Sind immer heiße Diskussionen darüber. Ich habe aber gesehen, der Preis fällt. Aber grundsätzlich ist es so, das ist auch ein Grundmechanismus, der eigentlich in der Airline drin ist. Es gibt ein paar andere Branchen, die machen das ein bisschen anders. Aber grundsätzlich in 95% der Fälle ist es eigentlich so, dass der Preis steigt über Zeit.
Und Dauer zwischen Hinflug und Rückflug, ist das auch ein Kriterium? Also wenn ich jetzt Jetset beratermäßig morgens hin, abends zurück, zahle ich da üblicherweise, auch wenn ich früh buche, einen anderen Preis als jemand, der irgendwie zwei Wochen in der Stadt oder in einem Land bleibt?
Genau, also definitiv. Das eine der Hauptaufgaben im Revenue Management ist eigentlich die Fähigkeit der Segmentierung, dass ich eben über das Buchungsverhalten des Kunden herausfinde oder korrelieren kann, welche Zahlungsbereitschaft hat er. Ne? Du sprachst gerade an, früher war das Montag früh raus, Donnerstagabend zurück, der klassische Beraterflug zum Kunden unter der Woche. Dann gibt es die Visiting Friends and Families, die Freitagnachmittag und Sonntag zurück. Und ganz klar, je größer der Abstand ist zwischen Hin- und Rückflug, desto entspannter auch der Preispunkt. Also je enger beieinander, desto teurer typischerweise der Preis auch. Aber man muss auch dazu sagen, man kann sich das vorstellen, wenn man so eine Lufthansa nun, das ist ein Beispiel, wo man sagt, man hat ein global umspannendes Netz, wo ich sehr viele Preise jeden Tag ausspiele und korreliere. Da kommt man noch an die Grenzen der Optimierung dann irgendwann.
Wer uns jetzt schon ein paar Mal gehört hat, der weiß, dass wir gleich noch zwei Kategorien haben. Aber generell hätte ich ja gerne mehr Kategorien, die wir jede Woche unsere Gäste fragen in diesem Podcast. Bevor ich jetzt also dir die nächste Frage stelle, der Aufruf an alle, wenn ihr Vorschläge habt für Kategorien, schickt ihr gerne an pricing@hi.co. Für heute leihe ich mir mal eine von einem bekannten Podcast, nämlich von den Kollegen von Fest und Flauschig. Die großen 5 Pricing-Mythen in der Airline-Branche. Also, ich habe mal 5 Fragen mitgebracht und du musst sagen, stimmt das oder ist das ein Mythos? Erstens, stimmt es, dass das Ticket auf iOS teurer ist als auf Android?
Ja, also das sind natürlich, auch in meinem Freundeskreis, jeder weiß, was mein Hintergrund ist. Das heißt, das sind die klassischen Fragen abends dann beim Dinner oder bei einer Party. Und es ist in der Tat so, ich glaube, hier muss man eine ganz wichtige Weggabelung nehmen, um das zu verstehen. Also das eine ist, wenn ich eine Airline bin, das heißt, ich verkaufe direkt ein Ticket, nehmen wir die Lufthansa, nehmen wir die Eurowings, dann ist meine Wichtigkeit ist ja, dass der Kunde Vertrauen zu mir aufbaut. Und dann kann ich diese Spielchen eigentlich gar nicht machen. Ich kann einen Kunden gar nicht verunsichern mit variierenden Preisen zur gleichen Zeit über unterschiedliche Betriebssysteme. Und es ist auf der anderen Seite so, dass ich eine sogenannte Aggregatoren habe, das heißt also Suchportale, die natürlich ihre Marge und ihren Profit daher ziehen, dass die Buchungen über ihr Portal abgewickelt werden. Und sie nutzen natürlich Mechaniken und Möglichkeiten, dort den Kunden besser zu differenzieren und auch möglicherweise über iOS oder Android Preisdifferenzierung durchzuführen. Also da muss man eine ganz wichtige Weggabelung nehmen. Das heißt also, die Frage ist wahrscheinlich ein Ja und Nein. Von dem, was wir kennen, ist es ein Nein, es findet keine Differenzierung statt, wenn ich bei der Lufthansa zum Beispiel direkt buche. Man kann die Hand nicht ins Feuer legen für Vergleichsportale.
Okay, das heißt, gleiche Antwort für Mobile gegen Desktop an sich nicht auf den Airline-Seiten, aber bei einem OTA, bei einer Online-Travel-Agency kann das durchaus anders aussehen.
Genau, also ich glaube auch da, Mobile und iOS hat per se ein höheres Spending-Behavior, das sagt uns die Statistik eigentlich immer. Aber wenn man jetzt auch mal reinschaut in das Thema unlauterbare Business-Praktiken, das heißt also, da gibt es auch ein EU-Gesetz dazu, am Ende ist es ja eigentlich verboten, dort darüber zu differenzieren. Dass ich sage, nur weil du ein iOS-Gerät hast, charge ich dich mehr, ist eine Art der Differenzierung, die rechtlich auf jeden Fall schon mal Fragezeichen aufwirft.
Okay, sehr gut. Zweite Frage, und ich glaube, es hat jeder schon mal erlebt, wir in der Familie auf jeden Fall schon leider sehr oft. Geht der Preis nach oben, wenn ich mir ein Ticket mehrmals anschaue?
Ja, gleicher Mythos, gleiche Weggabelung am Ende. Natürlich kann der Preis nach oben gehen, in dem Moment, wenn Leute buchen. Es sind ja tausende von Suchanfragen, die über die Websites drüber laufen. Und wenn in dieser Zeit natürlich gerade der eine noch gebucht hat, der die neue Buchungsklasse ausgelöst hat, so be it. Dann
aber es geht nur über Buchung, ne? Nicht, wenn ich jetzt plötzlich sehe, es gibt keine Anbuchungskurve oder es gibt es vergleichbar zur Anbuchungskurve auch eine Ansehkurve oder so, die einen Forecast macht zu den Buchungen?
Auch das weiß man, dass man am Ende, wenn man natürlich dort Druck gegenüber dem Kunden ausübt und das ist eine Art, man sagt, ich gucke zweimal, ich gucke dreimal, ich bin getrackt und der Preis steigt und dann lasse ich ihn spontan um 5 € wieder fallen, dann löst das natürlich Druck beim Kunden aus, aber das fällt in die gleiche Kategorie. Eine Airline kann und wird diese Spielchen direkt nicht machen, weil sie in der Lufthansa wäre, sag ich mal, die Brand und das, was das im Endeffekt in der Konsequenz für dich als Nutzer auslöst, das wäre es nicht wert am Ende. Aber es gibt eben Marktanbieter, die, dafür kann man nicht die Hand ins Feuer legen, solche Praktiken eben mit nutzen.
Dann frage ich doch nochmal danach, dritte Frage, ist der Flug auf der Website des Anbieters, also lufthansa.de zum Beispiel, günstiger, teurer oder immer der gleiche Preis wie bei einer OTA wie Booking oder Expedia oder Flüge.de oder sowas?
Ja, leider nein. Und das führt natürlich zu vielen Verwirrungen. Auch gerade wieder am Wochenende genau diese Diskussion gehabt. Freunde von mir gebucht und zwar über ein Vergleichsportal und nicht direkt bei der Airline, weil sie der Meinung waren, es ist günstiger. Und wie macht das der Aggregator, also die Vergleichsportale, die spielen in der Tat einen günstigeren Startpreis aus, holen sich aber im Verlauf des Buchungsprozesses über die Website, das heißt über Paymentgebühren, über Zusatzversicherungen und so weiter und so fort, dort ihre Marge hinten raus quasi wieder raus. Das heißt, unterm Strich ist es auch nicht im Interesse einer Airline, dass es irgendwo günstigere Tickets gibt und ich dort als Airline auch den Kontaktpunkt zum Kunden verliere, sondern die Airline will, und das ist ihr großes Bestreben, eigentlich einen günstigen Marktpreis anbieten. Das heißt, ihre Referenzgruppe auf der Strecke X nach Y, dort möchte sie günstig positioniert sein, dort möchte sie gut positioniert sein. Aber sie möchte eigentlich immer den Kunden über die eigene Website ziehen. Das heißt, alles, was drumherum passiert, ist dann eben wirklich die Taktik der Aggregatoren, die sich drumherum gesammelt haben. Und ich weiß nicht, wem das schon mal passiert ist, aber gerade wenn es dann zu Problemen kommt und ich habe dann irgendeine Rückfrage oder ich muss was stornieren, dann wird es haarig, wenn ich eben nicht direkt bei der Airline gebucht habe. Also hier, es ist meine Praktik, so buche ich. Ich informiere mich über Flugvergleichsportale, ich versuche mir dort die besten Verbindungen raus und buche dann aber immer direkt bei der Airline.
Okay, sehr gut. Dann vierte Frage, wann soll ich denn buchen? Also gibt es einen speziellen Wochentag, wo der Preis am niedrigsten ist? Eine Uhrzeit, einfach nur so früh wie möglich? Also gibt es da noch vielleicht Learnings, wann man buchen sollte?
Ja, auch gleiche Trichter. Am Ende ist es so, es ist in der Hotellerie ein bisschen anders, in der Airline ist es in der Tat so, je früher, desto besser. Also es ist einfach so, wenn man die große Statistik bemüht, dann ist es eben so, dass der Preis grundsätzlich steigt. Es kann zu den Situationen kommen, dass Preise kurzfristig fallen, aber das sind eigentlich Sonderevents. Das heißt also wirklich, Wettbewerber betritt den Markt oder wirklich das Revenue Management hat sich massiv verkalkuliert und massiv verschätzt. Dann kann es zu Preissenkungen kommen, aber grundsätzlich so früh wie möglich im Voraus buchen. Das ist in der Hotellerie, vielleicht kurzer Sidestep, ein bisschen anders, weil ich dort eher so eine U-Kurve habe. Das heißt also, ich habe die Leute, die buchen ihr Hotel sehr früh, die haben eine hohe Planungswunsch und Planungssicherheit. Dann habe ich so eine Delle und da senke ich dann meistens den Preis etwas in der Hotellerie und dann habe ich im Kurzfristbereich den Kurzfristbuchen dann nochmal. Ich habe eine Art U-Funktion sozusagen, wenn man sich das vorstellt vom Preisverlauf her.
Und gibt es da Aussagen, wann normalerweise die Preise steigen? Also ich nehme mal an, nehmen wir mal einen Sommerurlaub. Juli, August fahren ja irgendwie die meisten, die wie wir Kinder haben. Die beschäftigen sich wie wir irgendwie Anfang des Jahres, also Familie Vogt, Anfang des Jahres, wo wollen wir denn hinfahren und gucken dann schon. Ist das so ein typischer Januar, Februar, ja, und dann geht's ab, dann ziehen die, ja, Preise an? Also genau, hast du da eine Empfehlung? Wann sollte man den Sommerurlaub angehen?
Genau das. Also wir arbeiten noch mit einer großen Hotel- und Freizeitparkanlage zusammen und dort ist es in der Tat so, genau das, was du gesagt hast, es ist der Dezember und der Januar, das ist der buchungsstärkste Monat und man kann das ganz gut sehen. Wenn ich vor den Weihnachtsfeiertagen schaue, sind die Preise deutlich geringer als nach Ablauf der Ferienzeit. Das ist also dieser Dezember, Januar, das sind die Sommerbuchungsmonate. Das heißt also, Tipp an jeden, gerade mit Family, vorausschauen, planen, lieber die Flex-Option reinbuchen, dafür aber im November oder sogar im Oktober des Vorjahres schon sich mal informieren. Also die Preise sind signifikant günstiger.
Vielleicht hätten wir vorher mal über das Ausstrahlungsdatum reden sollen, weil, okay, ihr könnt jetzt noch schauen und wenn nicht, dann nehmt das mit für die nächste Reisebuchung. Letzte Frage zu den 5 Pricing-Mythen. Kann ich denn last minute noch richtig attraktive Flugreisen schießen oder eigentlich immer so früh wie möglich?
Also Pauschalangebote oder Last Minute sind meistens so gewisse Bundles. Das heißt also, ich buche dann eben das Hotel und Flug und der Reiseveranstalter hat einen gewissen Sitzplatz sich gesichert auf dem Flug zum Beispiel nach Mallorca und entsprechend kann er dort natürlich ein Gesamtangebot günstiger gestalten. In der Airline ist das eigentlich fast nicht möglich. Also es gab immer mal wieder Bestrebungen, dass man Restplatzvermarktung macht. Das heißt also, dass es ein Angebot gibt für preissensitive Kunden in der Airline, sogenanntes Restplatzvermarktung. Das heißt, ich, keine Ahnung, 48 Stunden vorher, wir sagen dir, wo du hinfliegst und das kostet dich halt nur 80 Euro. Aber das sind Sachen, die haben sich eigentlich nicht durchgesetzt. Also gibt es immer wieder Versuche, immer wieder Startups und Neugründungen, aber es widerspricht einfach der Grunddynamik, wie die Branche funktioniert.
Und dann hast du nach vielen, vielen Jahren im Revenue Management bei den Airlines ja doch nochmal einen anderen Weg eingeschlagen und Smart Pricer gegründet. Lass uns doch da nochmal kurz drüber sprechen. Also Smart Pricer macht Pricing Software für Ski
genau.
Und Events.
Genau, genau das. Also am Ende 2015 stellte sich so ein bisschen die Frage, wie geht's weiter im Leben? Hat man immer so Phasen, wo man sich diese Frage stellt. Und wir haben damals auf die Airline-Branche geguckt und haben gesagt, okay, ich habe das jetzt so viele Jahre gemacht, was kann denn die Airline gut? Und was sie auf der einen Seite gut kann, ist in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen durch ein enges Gate pressen, also das Thema Check-in oder Boarding, das können sie erstaunlich gut. Und das Zweite, was sie aus meiner Sicht sehr gut können, ist das Thema Pricing, Preisdifferenzierung und die Mechaniken dahinter. Und wir waren inspiriert durch die Dynamik, die wir in den USA beobachtet haben, was mit den Sportclubs dort passiert, das heißt, wie Tickets dort gepreist sind und waren davon überzeugt, dass das Ganze auch in Europa funktioniert. Wir haben dort eine Firma aufgebaut, die Software entwickelt hat, die aber auch Beratungsbusiness angeboten hat, rund um das Thema ja, Ticketing im Endeffekt.
Und wie viele Skigebiete machen Dynamic Pricing heute? Also es fiel mir vor ein paar Jahren mal auf, da war ich in der Schweiz, in Andermatt. Mhm. Und da habe ich irgendwie so einen Flyer gesehen, checkt das Wetter am Vortag und die Preise passen sich am Tag danach sozusagen an. Wenn die Sonne scheint, wird es teurer, wenn es regnet, dann wird es günstiger. Ich nehme an, dass das sogar noch ein Proxy war für die Anbuchungskurve oder die Auslastung. Aber wer macht das heute und was sind die häufigsten Kriterien für dynamisches Pricing in Skigebieten?
Genau, also das ist Wahnsinn, wenn man sich vor Augen führt, dass 2018, kann es ja mal schätzen, 2018 Zermatt, ein riesen Skigebiet mit Matterhorn in der Nähe. Was glaubst du, wie viel Prozent der Kunden sich online vorab ein Ticket damals bestellt haben, 2018? Ungefähre Schätzung.
Boah, ich mache das ja auch nie. 15%.
Genau, also 2018 waren es unter 5%. Das heißt also, so eine Airline, so eine Bergbahn, die halt auch so 50, 60 Millionen Euro Umsatz macht, bei weniger als 5% der Besucher wussten sie, wer eigentlich bei ihnen auf der Piste fährt. Also das ist 95% der Besucher waren eigentlich unbekannt. Ich hatte keine Chance, wieder mit ihnen zu interagieren. Und das war eigentlich auch die Überlegung damals, 2018, 2019 zu beginnen, sich mit dem Thema Dynamic Pricing auseinanderzusetzen, also dynamische Preissteuerung. Da hängen viele Vorteile dran für die Bergbahn. Und mittlerweile ist es so, dass die großen Skigebiete eigentlich alle Dynamic Pricing machen in den Alpen. Auch länderübergreifend. Die Schweiz ist da sehr weit vorne. Also in der Schweiz spricht man von 60-70% der Skigebiete, die mittlerweile eine Steuerung haben, mit unterschiedlicher Ausprägung und unterschiedlicher Schärfe. Aber schon also wirklich 2/3 des Marktes, die mittlerweile dynamisch bepreisen. Und die Parameter dahinter, das Hauptziel der Bergbahn ist ja am Ende, sie möchten das Ticket so früh wie möglich verkaufen, sie möchten Planungssicherheit, sie möchten auch die Verweildauer maximieren, das heißt, dass die Kunden und Besucher länger in den Tälern bleiben und möchten am Ende natürlich auch den Online-Kauf incentivieren, damit sie den Kunden wieder ein Angebot machen können im Jahr danach.
Okay. Ich war letztes Jahr in Innsbruck für 3 Tage zum Skifahren, Stubaier Gletscher und so. Und wenn ich mich recht entsinne, ich habe meine Tickets auch immer nur quasi vor Ort gekauft, da gab es jetzt nichts irgendwie Dynamisches oder zumindest Elektronisches, sondern da war immer noch, wie man so kennt, so eine große Wand, wo dann stand ein Tag, keine Ahnung, 60 Euro, 2 Tage 100 Euro, 3 Tage 130 Euro oder sowas. Ist das der Gegenentwurf oder ist das einfach nur ein Ausdruck des dynamischen Pricing?
Nee, es ist nicht ein Gegenentwurf, sondern es ist im Endeffekt gibt es Dynamic Pricing in verschiedenen Ausbaustufen oder verschiedenen Ausprägungen. Am Ende ist es so, manchmal sind es ganz banale Dinge, an denen es scheitert. Ist es eine technische Infrastruktur, ist es ein digitales Display oder ist es eben so, einige Skigebiete gehen auch hin und sagen, wir lassen den Tagespreis immer gleich, aber wir incentivieren online den Vorverkauf. Das heißt also, du als Käufer, wenn du hingehst quasi an die Schautafel und deinen Preis siehst, dann kriegst du eigentlich von dem Konzept gar nichts mit. Informierst du dich aber vorher auf der Website, kriegst du sehr laut und präsent gesagt, du kannst bis zu x Prozent sparen, wenn du y Tage vorher zum Beispiel buchst. Genau.
Okay.
Also schließt das nicht aus.
Ja, also für alle, die noch es schaffen, dieses Jahr in den Skiurlaub zu fahren, früh buchen ist wieder günstiger.
Genau so, ja.
Okay. Aber dann habe ich das Wetterrisiko.
Richtig, ja. Das Wetterrisiko spielt da mit rein. Da gibt es auch wahnsinnig spannende Versuche, das Kundenverhalten zu lenken. Und da kommen wir dann, glaube ich, auch an die Grenzen von dem, wo hört Dynamic Pricing auf, was für Hebel. Es kann nicht alles lösen, das ist nicht das Silver Bullet. Und wenn ich nichts sehe auf der Piste, dann gehe ich auch nicht fahren. Aber was macht die Bergbahn? Die versucht natürlich zu sagen, okay, kaufe 5 Tage, fahre 4. Das heißt, der Kunde kauft sich dadurch natürlich auch eine gewisse Flexibilität, an einem Tag zu sagen, heute schmerzt das Knie oder das Wetter ist nicht schön, diesen Tag lasse ich aus.
Kenne ich in unserem Alter. Preis der Woche, wir haben ja Kategorien. Wir hören den Jingle und dann bin ich gespannt, was du uns vielleicht den dynamischen Preis der Woche vorstellst.
Hier ist der Preis der Woche.
Ja, ich habe gedacht, ich bringe was mit aus unserer Expertise, aus dem Entertainment-Bereich. Ich dachte, ich bringe Disney mit. Disney hat wirklich ein relativ katastrophales Jahr 23 jetzt auch absolviert und das
Wachstum. Kann nicht sein, wir waren dort das, und wir haben wirklich sehr, sehr viel Geld gelassen.
Also. Genau, und das Wachstum kommt vor allen Dingen aus dem Park. Das, was während Corona quasi die riesige Delle war, das hat jetzt fürs Wachstum beigetragen. Und wenn man dort nochmal tiefer reinzoomt, einer der größten Hebel auf die Wirtschaftlichkeit war interessanterweise die Einführung, gerade in den USA mit dem sogenannten VIP-Tours oder Experience-Tours. Und der Preis dort, das hat mich wieder fasziniert, wenn man draufschaut, was die Leute dann doch bereit sind für Wert. Und in dem Fall bei Disney ist das Wert Time-Saving, das heißt, ich spare Zeit für Anstehen. Und in den USA sind die Preise pro Stunde, so ein Ticket zu kaufen, zwischen 500 bis 900 Euro. Und ich muss mindestens 5 bis 7 Stunden kaufen. Das heißt also, ich lasse auf jeden Fall mal so 3.000, 4.000 bis 5.000 Euro für so einen Eintritt, für so einen Tag. Mit dem Vorteil, dass ich natürlich wahnsinnig viel Zeit spare. Und das ist dann irgendwo, wenn man darauf schaut, auf das Thema Segmentierung, klar kann man ein paar Fragen stellen, ob das am Ende alles so fair ist und gerecht ist. Aber gerade wenn man aus dem Bereich Pricing und Segmentierung guckt, faszinierend, wie sie das dann durchsetzen. Disney ist da immer noch mal ein Benchmark, wenn man im Entertainment- und Freizeitparkbereich unterwegs ist.
Ich challenge das hier dennoch nochmal, weil wir ja im Disneyland in Kalifornien waren letztes Jahr mit der Familie. Ja, unglaublich teuer. Ich glaube, wir mussten auch 3-mal auf die Website gehen, um wirklich den Buy-Button zu drücken. Und wir haben dann auch diesen VIP-Pass gekauft. Der war gar nicht so viel teurer. Der kostet irgendwie, keine Ahnung, 10-20% mehr pro Person. Und dann hat man, glaube ich, 5 Besuche von Attraktionen, die man irgendwie jeweils eine Stunde vorher einbuchen kann, um dann die Fastlane zu nehmen. Es war relativ kompliziert in der Nutzung, dann muss ich sagen. Aber vom Pricing war es fast ein No-Brainer, weil der Aufschlag irgendwie gar nicht so riesig war. Und am Ende machen sie da wahrscheinlich auch ihre 20% mehr oder so mit.
Genau, es gibt aber noch ein Nebenprodukt, das ist das wirklich, wo du mit dem Golfkart dann durch den Park gefahren wirst.
So weit sind wir noch nicht.
Ja. Genau.
Okay. Aber gut, mit dem Golfkart dann in die Achterbahn rein.
Genau. Also mitzunehmen hier ist für mich das Thema Segmentierung und dass eben dort über die Wertstiftung beim Kunden und in dem Fall jetzt einfach mal Zeitersparnis, dass da eine wahnsinnige, in unserer modernen Zeit zumindest, eine wahnsinnige Preisbereitschaft herrscht. Also für mich immer die faszinierende Frage, was ist Preisersparnis wert?
Ja, also es macht mir immer wieder Spaß, mit dir zu reden, weil dieses Ticket-Pricing-Wissen sehr, sehr groß ist. Wir haben ja auch schon Projekte bei Hyatt zusammen gemacht zu dem Thema. Aber wenn man jetzt mal was zu dir lesen will oder was von dir zum Thema Ticket-Pricing, wo kann man das finden?
Genau, also am besten geht man auf cce.rocks, also Chasing Commercial Excellence. Dort publizieren wir auch alles Wissen, was wir hier preisgeben können rund um das Thema Ticketing und Ticket-Pricing. Und kann man dort nachlesen, Checklisten, White Papers und sich auch das eine oder andere anschauen.
Sehr gut. Also das steht in den Shownotes drin mit dem Link. Sag doch mal, du hast uns ein schönes Pricing mitgebracht, was du magst. Fällt dir vielleicht auch irgendwie ein aktueller Pricing-Fail ein, der dich irgendwie nervt oder wo du denkst, das macht sieht doch nicht optimal aus?
Ich habe lange überlegt, weil man natürlich auch niemanden irgendwie in die Pfanne hauen will, aber am Ende bin ich ja nicht nur Pricing-Berater und Revenue-Management-Berater, sondern bin auch Unternehmer, habe ein unternehmerisches Gen und bin aktuell in der Fahrradbranche tätig. Und wenn man jetzt 2024 in den Rückspiegel schaut und sich das Jahr 2023 anschaut, dann war die Fahrradbranche auf jeden Fall ein Pricing-Fail, weil wer 2023 in die Webshops oder in die lokalen Stores geschaut hat, den hat das Thema Rabatt einfach in vollem Umfang angeschrien. Also wir sprechen wirklich von allen Produkten, die Slash-Preise haben, von 40-50% Discounts, also der Markt 2023, und wir hoffen mal mit Blick jetzt auf Ostern nach vorne 2024, dass sich die Lage etwas entspannt, war schon enorm. Also massives Preis-Slashing, massiver Verriss in den Preisen, die nachhaltig die Branche erst mal ein paar Jahre beschäftigen werden, da wieder rauszukommen.
Aber wie kam das? Weil hohe Nachfrage, dann wurde viel nachbestellt, dann kam, glaube ich, die Supply Chain Krise, dann hatte keiner mehr was da und dann waren plötzlich die ganzen Fahrräder im Laden, aber
genau
plötzlich
das.
Wollte keiner mehr sie haben, weil so ein bisschen die Kaufzurückhaltung eingetreten ist.
Das ist es nicht mal. Also das, wenn man in der Branche, also wenn man mit Branchenexperten schaut und wenn man sich auch die Statistiken anschaut, es ist nicht mal die Nachfrage, die massiv eingebrochen ist, sondern Fahrrad ist einfach ein Zukunftsthema. Es ist auch der Absatz da. Aber die Gier hat gesiegt, der Fahrradhändler und der Marken. Das heißt also, man war dem Eindruck, post-Covid, der Fahrradboom, der geht ungebremst weiter. Und bevor ich jetzt wieder in irgendwelche Supply-Chain-Probleme komme, lege ich mir noch mehr Ware aufs Lager. Und da muss man sagen, da hat sich die Fahrradbranche global einfach komplett überschätzt. Also wir haben mehrere Millionen Räder, die in Zentraleuropa quasi noch auf Lager liegen. Und das ist natürlich ein Problem. Und das führt im Endeffekt, da führte die Gier im Endeffekt jetzt dazu, dass man wirklich massiv mit Rabatten um sich wirft. Und ich meine, du und gerade bei Hai, ihr seid da ja auch mit einem großen Fokus um das Thema Rabatte und Strukturen intelligent aufzusetzen, das findet da auf jeden Fall gerade nicht statt.
Und ab, glaube ich, Ostern steht dann auch noch ein neues Fahrrad in den Regalen, online wie bei den Fahrradhändlern. Erzähl doch mal zum Abschluss vielleicht nochmal kurz, was du heute machst. Also du hast zusammen mit zwei Radsportlegenden, Marcel Kittel und Toni Martin, die auch vor einigen Monaten hier in unserem Hai-Podcast mit Christoph Käse zu Gast waren, also alle, die noch mehr wissen wollen, hört da rein, Lion Bikes gegründet. Und ihr wollt sozusagen die Sicherheit unserer Schulkinder auf dem Fahrrad auf ein neues Niveau heben. Also erzähl gerne darüber noch mal ein bisschen mehr.
Genau, also das unternehmerische Gen glüht dann immer mal wieder auf. Und am Ende ist es wieder genauso eine Phase wie zur Gründung, die zu Smartpricer geführt hat. Du fragst dich, wie geht's weiter im Leben? Und das ist ein Punkt jetzt, wo man Vater ist und ein bisschen den Blick auf die Welt schärft oder sich die Perspektiven ändern, haben wir uns halt gefragt, okay, mit dem Team, das wir haben, mit Toni Martin und Marcel Kittel, können wir im Kinder- und Jugendfahrradbereich Sachen besser machen? Und da haben wir uns lange Zeit mit beschäftigt, 2 Jahre lang geforscht, gemacht und getan, sind zum Schluss in einem Jahr gelandet und haben dann Linebikes gegründet. Wer mehr wissen will, am besten auf linebikes.com mal nachschauen. Am Ende versuchen wir wirklich, das Thema Sicherheit nach vorne zu schieben, aber in cool. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit ganz weit oben. Wir produzieren also unsere Bikes hier wirklich am Bodensee mit einem hochtechnologischen Verfahren und ja, treiben da die Innovation hoffentlich nach vorne.
Und vielleicht nochmal so die Abgrenzung zu Voom und Co. Was macht Lion speziell?
Genau, also da muss man auch wieder sagen, Voom und die fortfolgenden Firmen, die sich an Voom orientiert haben, haben einen großen Innovationsschub der letzten Jahre gebracht. Also gerade was das Thema Fahrradfahren lernen betrifft. Wir haben aber wirklich die Art, wie Fahrräder hergestellt werden, nochmal in Frage gestellt. Das heißt, unsere Rahmen werden eben nicht in Übersee oder in Asien produziert, rübergeflogen, sondern hier bei uns lokal in Deutschland. Und das Zweite, ein ganz wesentlicher Trigger war für uns, wir haben uns eben die Frage gestellt, wenn man in die Statistik reinschaut und man sagt, 50% der Kinder, die in Deutschland im Straßenverkehr irgendwo verunglücken, also irgendwo einen Schaden nehmen, passiert eigentlich, wenn sie ihr Fahrrad auf dem Weg in die Schule oder zurück zum Sport bedienen oder bewegen. Und das war unser Antrieb, dass wir gesagt haben, okay, da ist eine Lücke. Da müssen wir die Sichtbarkeit sicherstellen. Wir müssen sie maximal leuchtend machen. Wir haben eine wahnsinnig coole eigene Rücklichtlösung entwickelt, die hoffentlich die Kids auch, wo sie Bock haben, dann auch das Licht anzumachen. Der Rahmen, der Lack reflektiert. Also wir haben viele, viele Features dann entwickelt rund um diese Fragestellung. Ich entlasse mein Kind eigentlich in den Straßenverkehr, es fährt selber mit dem Fahrrad zur Schule. Wie kann ich dort ein cooles, aber richtig sicheres Produkt eben auch an den Markt bringen? Und dadurch, dass Mobilitätswende ansteht, es ist immer noch ein Thema, wollen wir natürlich auch das Elterntaxi ersetzen.
Und der Launch der Produkte ist wann?
Kann online jetzt reserviert werden.
Okay, also lionbikes.com oder muss da noch ein Strich dazwischen oder so?
Ja, lion-bikes.com, okay. Genau. Aber beim Googlen wird man es finden.
Okay, dann genau, schaut mal rein auf der Website oder demnächst im Handel. Vielen Dank, Franz, schön, dass du hier warst. Hat Spaß gemacht und erstmal viel Erfolg für den Launch von Lionbikes. Und alle, wie gesagt, die noch mehr zu Ticket Pricing wissen wollen, gucken auf cce.rocks. Und alle Links natürlich hier in unseren Shownotes. Schön,
danke,
dass du da warst und wir sprechen bald wieder.
Danke, ciao.
Das war der Pricing Friends Podcast für diese Woche. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Wenn dir Pricing Friends gefällt, abonnier uns und verpasse nicht unsere nächste Folge. Hast du Fragen oder Themenvorschläge? Mail uns an pricing@high.co. Nicht .com, sondern hy.co. Wir freuen uns über dein Feedback.